Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Korruptionsprozess gegen Christian Wulff hat der vorsitzende Richter heute vorgeschlagen, das Verfahren einzustellen. Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundespräsidenten und Ministerpräsidenten von Niedersachsen seien strafrechtlich von mangelnder Bedeutung. Auch habe das Landgericht Hannover bislang nicht feststellen können, dass Wulff bewusst Vorteile entgegengenommen habe. Staatsanwaltschaft und Verteidigung lehnten den Vorschlag des Richters ab.
Christian Wulff zum 8. Mal auf dem Weg zur Anklagebank und dabei gut gelaunt.
Ich glaube, dass wir einfach uns aufs Gericht verlassen sollten, auch die nächsten Wochen.
Aufs Gericht konnte er sich heute auch verlassen. Der vorsitzende Richter sagt in seinem Zwischenfazit, dass er dem Angeklagten Wulff glaubt.
Nach vorläufiger Einschätzung ist die Kammer jetzt zu dem Ergebnis gelangt, dass man entweder davon ausgeht, dass die Vorteile nicht geflossen sind oder der Angeklagte davon keine Kenntnis hatte.
Der vorsitzende Richter geht bislang also nicht davon aus, dass Christian Wulff korrupt war. Die Staatsanwaltschaft sieht das aber anders.
Die Staatsanwaltschaft geht weiter von ihrem Anklagevorwurf aus, nachdem Herrn Wulff und Herrn Grunewald Korruptionsdelikte anzulasten sind.
Christian Wulff reagiert darauf prompt und lässt seine Verteidiger sprechen.
Es ist die Tragik dieses Staatsanwalts, dass er nicht gemerkt hat, dass das Pferd tot ist, das er hier reitet.
Dieser Ärger über den Staatsanwalt ist auch dem Angeklagten Wulff beim Verlassen des Schwurgerichtssaals anzusehen.
Hätten die Staatsanwälte wirklich handfeste Belege dafür, dass Christian Wulff einen strafbaren Vorteil angenommen hat und damit korrupt war, hätten sie die bis heute anführen können und sollen. Denn dazu hatte der vorsitzende Richter sie bereits aufgefordert. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Staatsanwälte einen wirklich belastenden Zeugen oder ein wirklich belastendes Dokument noch anführen können. Das Zwischenfazit des Richters heute, dass er Christian Wulff glaubt und vom Verdacht der Korruption freisprechen will, kann daher schon im Januar zu einem vorzeitigen Freispruch führen.
Union und SPD haben heute eine automatische Absenkung der Rentenbeiträge gestoppt. Sie wäre angesichts der vollen Rentenkasse im kommenden Jahr eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Die neuen Koalitionspartner wollen mit dem überschüssigen Geld Wahlversprechen wie eine höhere Mütterrente finanzieren. Opposition, Arbeitgeber und Sozialverbände sprachen von einem rechtlich fragwürdigen Vorgehen.
Nur verhaltene Freude bei Andrea Nahles trotz vieler Glückwünsche zum neuen Amt. Ihre erste Debatte als Ministerin bot jede Menge Konfliktstoff. Um die Mütterrente zu finanzieren, soll der Rentenbeitrag nämlich nicht sinken, obwohl er dies laut Gesetz müsste. Geht nicht, findet die Linke.
Erklären Sie, meine Damen und Herren, den Beitragszahlern vor allen Dingen, weil Sie ihnen die Finanzierung aufbürden wollen, statt diese familienpolitische Leistung systemgerecht aus Steuermitteln zu bezahlen.
Die Rente für Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern ist eine sogenannte versicherungsfremde Leistung, für die eigentlich keine Beitragsgelder verwendet werden dürften. Dabei schwant auch den Regierungsparteien, dass die Überschüsse der Rentenkasse auf Dauer nicht reichen werden.
Langfristig werden wir allerdings für diese Zwecke mehr Steuermittel in der Rentenversicherung brauchen.
Statt über Finanzierungswege redet man deshalb lieber über Gerechtigkeit.
Experten sagen, das ist die richtige Richtung, um ein stabiles System gerechter zu machen.
Laut den Grünen eine einseitige Gerechtigkeit, beschlossen von Abgeordneten, die selbst nichts zur Rentenkasse beitragen.
Ihre Mütter, teilweise ihre Großmütter, kommen in den Genuss der Mütterrente. Und bezahlen müssen es ihre Mitarbeiter, aber nicht sie. Das ist weder fair noch seriös. Das ist schlicht das Plündern der Rentenkasse.
Um das Rentengesetz schon ab Januar in Kraft setzen zu können, greift die Bundesregierung tief in die parlamentarische Trickkiste. So soll das Vorhaben schon jetzt im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden, vor den Abschlussberatungen im Januar. Ein Vorgehen, das nicht nur bei Arbeitgebern und Sozialverbänden auf scharfe Kritik stößt, sondern auch bei Verfassungsjuristen stark umstritten ist.
Einen ausführlichen Überblick über die Rentenpläne der Koalition geben wir Ihnen auch auf tagesschau.de. Die CDU-Politikerin Andrea Vosshoff ist neue Datenschutzbeauftragte. Der Bundestag wählte sie zur Nachfolgerin von Peter Schaar, der das Amt 10 Jahre innehatte. Die Opposition hält Vosshoff für eine Fehlbesetzung. Die 55-Jährige hatte als Parlamentarierin für umstrittene Regelungen wie die Vorratsdatenspeicherung gestimmt.
Blumengratulation auf der Besuchertribüne des Bundestags. Soeben wurde Andrea Vosshoff mit den Stimmen der Großen Koalition als neue Datenschutzbeauftragte gewählt. Vergeblich hatte zuvor die Linkspartei eine Verschiebung der Wahl beantragt. Für sie ist die Kandidatin nicht geeignet.
Jemanden zur Bundesdatenschutzbeauftragten zu machen, die in den vergangenen Legislaturperioden die Vorratsdatenspeicherung, die Online-Durchsuchung und die Erweiterung der Kompetenzen der Geheimdienste unterstützt hat. Das will ich doch zumindest in Frage stellen.
Für eine Wahlverschiebung gab es aber nicht einmal Unterstützung der anderen Oppositionspartei. Die Grünen sehen zwar die Kandidatin ähnlich kritisch, aber
durch den NSA-Skandal ist doch überdeutlich geworden, dass das Thema Einschränkung der Bürger- und Freiheitsrechte und die Wahrung gerade dieser beiden elementaren Grundrechte von zentraler Bedeutung ist. Und deshalb brauchen wir eine oder einen Datenschutzbeauftragten, und zwar sofort.
Anfang der Woche nämlich hatte Peter Schaas Amtszeit geendet, der sich als Datenschutzbeauftragter oft mit der Regierung anlegte. Die Nachfolgerin bleibt da noch vage.
Das Amt ist ja ein unabhängiges Amt, weitgehend unabhängiges Amt und hat im Wesentlichen Kontroll- und Beratungsfunktion. Und in diesem Sinne werde ich es auch auszuüben gedenken.
Datenschutz in der Datenflut. Vor wenigen Wochen noch hatte Andrea Vosshoff als Abgeordnete den Regierungskurs verteidigt. Jetzt ist ein Rollenwechsel gefordert.
In Russland könnte der Kreml-Kritiker Chodorkowski schon bald freikommen. Präsident Putin kündigte an, dass er ein Gnadengesuch des früheren Milliardärs unterschreiben werde. Der ehemalige Chef des Ölkonzerns Yukos sitzt seit 10 Jahren im Gefängnis. Zudem erklärte Putin, auch die beiden inhaftierten Musikerinnen der Band Pussy Riot würden im Zuge einer Amnestie freigelassen. Diese gelte auch für 30 Greenpeace-Aktivisten.
Selbstbewusst, angriffslustig und zu Scherzen aufgelegt. Wladimir Putins Jahrespressekonferenz ist ein unterhaltsamer 4-Stunden-Marathon vor über 1000 Journalisten. Die Amnestie für Putins Feinde, eines der Hauptthemen. Der Präsident bestätigt, dass die beiden Pussy Riot-Aktivistinnen begnadigt werden, noch vor Ende ihrer Haft im März. Es ist schon bedauerlich, dass diese Mädchen im Gefängnis gelandet sind. Aber auch bedauerlich, dass sie diese Ungeheuerlichkeiten begangen haben. Sie haben ja alle moralischen Gesetze gebrochen. Eine Journalistin fragt, was denn nun mit Russlands berühmtestem politischen Häftling sei, ob es gegen den Ölmagnaten Michail Chodorkowski wie geplant ein weiteres Strafverfahren gebe. Putin antwortet ausweichend und vage. Die Konferenz ist zu Ende, da verkündet der Präsident die Überraschung des Tages. En passant und voller Mitgefühl. Michail Chodorkowski hat mir ein Begnadigungsgesuch geschickt vor kurzem. Er war mehr als 10 Jahre in Haft. Er sagt, seine Mutter sei krank. Ich werde sein Gesuch bald unterschreiben. Hat Michail Chodorkowski wirklich selbst das Schreiben aufgesetzt? Sind Bedingungen daran geknüpft? Anwälte und Familie wurden überrascht. Putins heutige Inszenierung jedenfalls ist perfekt. Mit Weihnachtsgeschenken an die Opposition will er jene besänftigen, die einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Sotschi fordern.
Bundesaußenminister Steinmeier hat 2 Tage nach seinem Amtsantritt Polen besucht. Zentrales Thema bei einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Sikorski war die angespannte Lage im polnischen Nachbarland Ukraine. Steinmeier sagte, er bedauere es, dass Kiew sich gegen ein Partnerschaftsabkommen mit der EU entschieden hat. Die jüngsten wirtschaftlichen Vereinbarungen der Ukraine mit Russland würden dem Land langfristig nicht weiterhelfen. Unterdessen gehen in Kiew die proeuropäischen Proteste weiter.
Sie richten sich ein auf Weihnachten und Neujahr. Es werden weniger Demonstranten auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz, doch noch immer sind hier Tausende, fordern den Rücktritt des Präsidenten. Der kritisierte heute vor Journalisten scharf die Auftritte westlicher Politiker auf dem Maidan. Ich lehne das kategorisch ab. Das ist unsere innere Angelegenheit. Niemand hat sich einzumischen, niemand hat uns beizubringen, wie wir leben sollen. Man bleibe auf Europakurs, prüfe aber auch einen Teilbeitritt zur von Russland geführten Zollunion. Genau den hatte Janukowitsch bislang ebenso kategorisch ausgeschlossen. Ein großzügiger Kredit aus Moskau und neue Handelsverträge haben ihn offenbar umgestimmt. Russlands Präsident sprach heute gar vom ukrainischen Brudervolk. Die Ukraine ist in schwieriger Lage und wenn wir Brüder sind, dann müssen wir uns auch wie Brüder verhalten. Die Ukraine war auch beim Antrittsbesuch des neuen deutschen Außenministers in Warschau heute wichtiges Thema. Man wolle gemeinsam dafür Sorge tragen, hieß es, dass das Land den europäischen Weg der Reformen fortsetzen könne.
Kiew will am Europakurs festhalten und bindet sich gleichzeitig enger an Moskau. Das klingt nach Zickzackkurs, ist aber wohl aus der Not geboren. Denn Moskau rettet das Land jetzt vor dem Staatsboykott, nicht Brüssel. Die drohende Staatspleite allerdings ist zuvor von Russland durch Handelsboykotts zumindest befördert worden. So geht Machtpolitik, knallharte Machtpolitik. Das wird ein harter Brocken für Brüssel.
In Brüssel hat der letzte EU-Gipfel des Jahres begonnen. Ein Schwerpunkt war heute die Außen- und Sicherheitspolitik. Bundeskanzlerin Merkel sagte, auf diesem Feld könnte Europa noch sehr viel enger zusammenarbeiten. Daneben beschäftigten sich die Staats- und Regierungschefs auch mit der geplanten Bankenunion. Zwar hatten sich die EU-Finanzminister in der Nacht auf Regeln für die Abwicklung von Krisenbanken geeinigt, doch das Europaparlament will den Beschlüssen nach Worten von Präsident Schulz nicht zustimmen.
Eigentlich hatte die Euro-Krise hier auf dem Gipfel keine Rolle mehr spielen sollen. Mit den letzten Beschlüssen zur Bankenunion, so schien es, hatten die Finanzminister in der Nacht zuvor einen dicken Brocken erledigt. Entspannt wollten selbst Euro-Gegner gerade mal die neuen Münzen zur Kenntnis nehmen, die Lettland als neues Euroland mitgebracht hatte. Dass es etwas anders kam, liegt am Präsidenten des Europäischen Parlaments. Das Parlament werde die Beschlüsse der Finanzminister nicht akzeptieren, kündigte er an. Vor allem, weil die geplanten Verfahren bei der Notlage einer Bank viel zu umständlich seien.
Wenn Sie als Notfallpatient in ein Krankenhaus eingeliefert werden und es wird zunächst der Verwaltungsrat einberufen, der Klinik, statt dass der Notarzt kommt, glaube ich nicht, dass das gesundheitsfördernd ist.
Dass der geplante Bankenfonds erst in 10 Jahren funktionieren soll, stößt ebenfalls auf Kritik, auch bei Regierungschefs. 10 Jahre ist ein bisschen lang. Bei anderen geht die Skepsis bis ins Grundsätzliche.
Dass eine Bank, die nicht mehr weiter weiß, den Steuerzahler nicht mehr braucht, da glaube ich, wird noch einige Zeit vergehen, bis das wirklich funktioniert.
Selbst aus den Finanzministerien ist zu hören, dass wichtige Details, die über Milliarden entscheiden können, noch ungeklärt sind. Die Europäische Zentralbank hält die Verfahren zur Abwicklung von Banken für kaum praxistauglich. Aber im kommenden Frühjahr endet die europäische Legislaturperiode. Das erzeugt Zeitdruck, der sich offenkundig auf die Sorgfalt der Entscheidungen auswirkt.
Der Europäische Gerichtshof hat ein wichtiges Urteil für Besitzer von Lebensversicherungen gesprochen. Sie können demnach auch noch Jahre später vom Vertragsschluss zurücktreten, nämlich dann, wenn sie nicht richtig über ihre Widerrufsrechte informiert wurden. Betroffen sind Verträge, die bis Ende 2007 abgeschlossen worden sind.
Als Silvia Hinterstorf ihre Lebensversicherung kündigte, stellte sie zu ihrem Ärger fest, sie bekam nicht einmal ihre gezahlten Prämien zurück.
Ich hätte gerne die Summe zurück, die ich halt auch eingezahlt habe.
Ihr Anwalt hat ihr deshalb geraten, bei der Versicherung auch noch einen förmlichen Widerspruch einzulegen, um den Vertrag von Anfang an rückabzuwickeln, so als hätte man ihn nie abgeschlossen. Und das geht grundsätzlich bei all denen, die nicht oder nicht richtig über ihr Widerspruchsrecht belehrt wurden.
In diesen Fällen hat der Versicherungsnehmer auch heute noch die Möglichkeit, entsprechend zurückzutreten von seinem Vertrag, von seiner auch vor 10 Jahren abgegebenen Vertragserklärung und sich sein eingezahltes Geld erstatten zu lassen.
Im deutschen Recht gab es aber lange eine Beschränkung. Maximal 1 Jahr durften Verträge rückabgewickelt werden. Das haben die höchsten europäischen Richter heute gekippt. Sie sagen, solange man nicht richtig belehrt wurde, kann man sein Widerspruchsrecht nicht ausüben. Der Verbraucher muss aber geschützt werden. Mit dieser Botschaft aus Luxemburg geht die Sache an den Bundesgerichtshof zurück. Und der wird in einigen Wochen die Vorgaben umsetzen.
Das Urteil ist überaus wichtig. Die Folgen sind im Moment noch gar nicht abzuschätzen. Es steht im Raum, dass Millionen von Versicherungsverträgen widersprochen werden kann, auch jetzt noch, vielleicht auch schon gekündigte.
Wer also nach Jahren aus seinem Vertrag aussteigen möchte, muss in seinen Unterlagen kontrollieren, hat mich die Versicherung überhaupt über meine Rechte informiert.
Das Bundesarbeitsgericht hat Kündigungen von HIV-infizierten Arbeitnehmern erschwert. Diese dürften nicht allein deshalb entlassen werden, weil sie Träger des Virus seien, entschieden die Erfurter Richter. Die Infektion sei arbeitsrechtlich gleichzusetzen mit einer Behinderung. Daher stünden die Betroffenen unter einem besonderen Schutz vor Diskriminierung. Arbeitgeber könnten angemessene Vorkehrungen treffen, um bei bestimmten Einsätzen ein mögliches Infektionsrisiko auszuschließen.
Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat eine 5-Jahres-Mission gestartet, um die Milchstraße so genau wie noch nie zuvor zu vermessen. Vom Weltraumbahnhof Kourou hob eine Soyuz-Trägerrakete ab, an Bord ein Hochleistungsteleskop mit Namen Gaia. Es soll die exakten Positionen von 1 Milliarde Sternen ermitteln und daraus eine dreidimensionale Weltraumkarte anfertigen. Das Teleskop ist angeblich so leistungsstark, dass es von der Erde aus eine 1-Euro-Münze auf dem Mond ausmachen könnte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 20. Dezember.
Der Südosthälfte Deutschlands bringt ein Tiefausläufer morgen Regen, während sich von Westen vorübergehend hoher Luftdruck ausdehnt. Am Samstag lenkt ein Sturmtief von Nordwesten wieder Regenwolken ins Land. In einem Streifen vom Schwarzwald bis zum Erzgebirge fällt heute Nacht Regen, sonst meist trocken, im Nordwesten und äußersten Südosten zum Teil klar. Morgen in der Südosthälfte gebietsweise Regen, der in Ostbayern örtlich gefrieren kann. Oberhalb von etwa 800 Metern fällt Schnee. In Küstennähe sind einzelne Schauer unterwegs, im Westen kommt dagegen häufiger die Sonne zum Zuge. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden auch frisch mit stürmischen Böen an der Nordsee. In Teilen Bayerns heute Nacht frostig, sonst 0 bis 6 Grad. Morgen am Oberrhein bis 9, im Bayerischen Wald nur knapp über 0 Grad. Am Samstag im Norden und Nordwesten wieder Regenwolken und windig, an den Küsten stürmisch, sonst teils wolkig oder neblig, teils freundlich. Am Sonntag überall unbeständig und windig. Am Montag beruhigt sich das Wetter dann vorübergehend.
Um 22.15 Uhr ist Karin Mioska wieder für Sie da. Ihre Tagesthemen: verkürzter Prozess, warum Ex-Präsident Wolf wohl mit einem baldigen Freispruch rechnen kann. Und Fuck you Goethe, einem Kinophänomen auf der Spur. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.